Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Ich bin total begeistert, dass heute viele Leute da sind und solltest du heute das erste Mal da sein, kann ja sein, bist eingeladen worden gerade für die Segnung und bist zum ersten Mal da, dann ist uns einmal wichtig zu wissen, wir möchten gerne eine Kirche sein, Projekt X nennen wir uns ja, die es möglich macht, dass du deine Fragen stellen kannst. Deswegen machen wir auch das Q&A hier. Und genau, dass gerade Leute, die sich mit Glaube, Gott und Kirche echt schwer tun, vielleicht sind ja Dinge in deinem Leben passiert, wo du sagst, oh, das war echt schwierig mit Kirche, was ich da erlebt habe als Kind, als Jugendlicher, ich bin durch damit, dass solche Leute einfach nochmal die Möglichkeit haben, neu drüber nachzudenken, vielleicht in einem anderen Setting könnte ich doch nochmal über Glaube nachdenken. Vielleicht würde mir das gut tun. Und wenn das auf dich zutrifft, dann schön, dass du hier bist. Und ich hoffe, dass die Fragen und Antworten heute dir auch gut tun und Mut machen und du denkst, okay, ja, ich möchte gerne dazugehören oder ich möchte gerne mich mehr mit dem Glauben beschäftigen. Genau, wir sind ja in der Themenstaffel, der Frank hat es schon gesagt, normalerweise haben wir immer hier so einen Beamer, wo so was angezeigt wird und da würde jetzt das Thema stehen. Das Thema in den letzten Wochen hieß Kultur und Glaube und genau, wir haben quasi schon zwei Church Zones, wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Um jetzt alle mitzunehmen, der Frank hat es gesagt, möchte ich eine kurze Einleitung zu dem machen, worum es in den letzten zwei Wochen ging oder zweimal ging. Also vor vier Wochen haben wir gestartet, im Juni. Und zwar haben wir uns zum Thema Kultur und Glaube und Folgendes überlegt, und zwar, wo stehen wir denn kulturell gesehen in unserer Gesellschaft zurzeit? Was ist das für eine Gesellschaft, in der wir leben? Und wir haben dabei festgestellt, wir leben in einer, und das ist wichtig zu wissen, einer postchristlichen, einer nachchristlichen Gesellschaft. Wir sehen das daran, dass spätestens 2023 mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland nicht mehr zu einer Kirche gehören. Und ganz viele von diesen Menschen glauben auch weder als, an Gott als eine Person, noch an irgendwie eine höhere Kraft. Also es gibt immer mehr Menschen, die quasi dieses Ding Gott komplett ablegen und auch gar kein Problem damit haben. Also quasi Menschen, denen auch nichts fehlt, die nicht irgendwie denken, oh, wenn es Gott geben würde, sondern das ist einfach, die kennen das nicht anders, Gott gibt es für sie nicht. Und damit, das ist natürlich klar, entfernt sich unsere Gesellschaft auch immer weiter von christlichen Werten. Das heißt, die Werte und Normen der letzten Jahrhunderte in unserer Gesellschaft sind durch christlichen Glauben geprägt. Ja? Nächstenliebe, Wert des Lebens, Respekt vor dem Nächsten, Annahme des Schwachen und des Außenseiters, Hilfsbereitschaft für ihn. Das sind alles Dinge, die hat Jesus vor 2000 Jahren eingeführt. Die gäbe es ohne Jesus nicht, das ist definitiv so. Also Jesus, also keine Ahnung, wer dann gekommen wäre, aber quasi bis dahin gab es das nicht. Im Römischen Reich gab es nicht irgendwie sich um den Nächsten kümmern. Da gab es keine Idee von Respekt vor dem anderen. Der Stärkere hatte immer, der hat sich immer durchgesetzt. Und Jesus hat das verändert. Und unsere ganze Gesellschaft, das, was wir denken, auch unser Grundgesetz, ist grundsätzlich davon geprägt. Aber je mehr Menschen sich vom christlichen Glauben und von der Vorstellung von Gott entfernen, desto mehr entfernen wir uns auch von diesen christlichen Werten und sie gehen verloren. Das ist das Erste, was wir festgestellt haben. Das Zweite, was mindestens genauso stark unsere Kultur und unsere Gesellschaft heute prägt, ist die Philosophie der Dekonstruktion. Und ich mache jetzt hier keine Vorlesung über Philosophie, sondern es ist relativ einfach erklärt. Ein Philosoph in den 60er Jahren namens Jacques Derrida, der hat quasi eine Philosophie gelehrt, die ermutigt, alle Werte und Vorstellungen, Weltanschauungen, Mindsets und Wahrheiten, die wir so kennen, erst einmal komplett zu zerlegen in Einzelteile, also kaputt zu machen und dann so wieder zusammenzubauen, wie wir das gerne möchten. Also jeder für sich sozusagen, dass jeder einfach die Dinge quasi, gerade auch althergebrachte Dinge, das war natürlich seine Idee, althergebrachte Normen und Werte zu zerlegen. Das muss nicht mehr so sein wie früher und wir bauen uns das irgendwie selber zusammen. Und dieses Denken prägt heute unsere Gesellschaft mehr, als uns das je bewusst ist. Ja, jede und jeder kann in unserer Gesellschaft seinen Glauben, seine Wahrheit, seine Identität, sein Geschlecht, die Weltsicht, die Werte, die Normen, alles, was wir haben, selber festlegen. Und alles das kann bei ihm auch irgendwie fluide sein. Also quasi heute so und morgen ist dann wieder ein bisschen anders. Alles möglich bei uns in der Gesellschaft. Und was sich im Moment als große Freiheit anhört, ne? Also es hört sich erstmal wie, oh, ich kann das selber und so, es drückt mir niemand was auf. Das wird aber im Jahr 2025 mehr und mehr, sehen wir auch in den letzten Jahren, zum Problem. Weil, wenn jeder seine Weltsicht und Wahrheit hat, dann entstehen auch Sichtweisen und Einstellungen, die sich gegenseitig widersprechen und die zu Spannungen führen. Und deswegen polarisiert sich unsere Gesellschaft so krass, dass Menschen plötzlich ganz, ganz andere Weltsicht haben, die sich selbst konstruiert haben und das crasht dann aneinander. Ja? Also wir haben das in der Corona-Zeit gesehen. Viele Menschen, die partout nicht glauben wollten, was die Wissenschaft sagt, weil sie sich das selber konstruiert haben. Oder auch der Ukraine-Krieg. Ja? Putin hat eine völlig andere Weltsicht und Wahrheit wie der Westen. Ja, und das resultierte, also das Resultat daraus ist ein Krieg, den keiner bis jetzt lösen kann oder Frieden schließen kann oder Meister der Dekonstruktion, also Donald Trump, ja. Also was immer es gibt, ja, Gesetze, Kultur, Wissenschaft, Weltanschauung, Philosophie, Glaube, alles, alles zerlegt er und setzt es so zusammen, wie er glaubt, dass es richtig ist. Dass das nicht im Sinne von Jacques Derrida war in den 60er Jahren, ist klar. Er hat natürlich an irgendwie linksliberale Dinge gedacht, wo wir uns hinwenden. Donald Trump macht das einfach rechtskonservativ, nationalistisch und baut sich das aber so zusammen, wie er das will und seine Wahrheit. Und interessant, bei ihm merkt man, wie fluide das sein kann. Heute ist das die Wahrheit und morgen ist das die Wahrheit. Das kommt von dieser, Philosophie der Dekonstruktion. Und wenn wir dann diese Dekonstruktion damit zusammennehmen, dass unsere christliche Gesellschaft oder unsere Gesellschaft von christlichen Werten immer weiter entfernt und diese Werte verloren gehen, dann ist es nicht verwunderlich, dass der Umgang in unserer Gesellschaft miteinander immer mehr verroht. Ja, Hass und Hetze überall, man geht immer rücksichtsloser miteinander um, jeder meint im Recht zu sein und muss das auch laut proklamieren, dass er im Recht ist, ja, nimmt keine Rücksicht mehr auf den anderen, jeder hat seine Wahrheit, man weiß auch gar nicht mehr, was ist jetzt Wahrheit, was ist Lüge und jeder denkt dabei zunächst mal an sich selbst. Und in so einer schlimmen Zeit, und dieses Wort schlimme Zeit haben wir von Paulus aus dem Neuen Testament genommen, der vor 2000 Jahren quasi mal geguckt hat, wie ist denn die römische Gesellschaft und hat dann gesagt, nachdem er dort eine Analyse gemacht hat, eine schlimme Zeit. Also in so einer schlimmen Zeit haben wir überlegt, leben wir und viele von uns glauben in dieser Zeit an Jesus und folgen seinem Beispiel. Und das ist natürlich die spannende Frage, wie geht das? Und da haben wir dann in zwei Wochen später, Mitte Juni weitergemacht, am 15. Und zwar haben wir uns darüber Gedanken gemacht und angeschaut, an welchen Stellen denn diese postnachchristliche Gesellschaft, die ich eben beschrieben habe, die sich immer mehr vom christlichen Glauben entfernt, wo jeder sein Ding selber konstruiert, wo das Spannungsfelder zwischen dem und dem christlichen Glauben gibt. Also wo crasht es und manchmal auch kracht es richtig zusammen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass in den Medien, in Berichten, in Dokumentationen, Christen oft anhand von ihren Werten, ihren ethischen Werten kritisiert werden. Ja, das ist auch nicht verwunderlich, weil wenn die Werte sich immer mehr von den christlichen Werten entfernen, gibt es da Menschen, die leben sie noch und die anderen finden das irgendwie spooky, komisch. Ja, und dann gibt es da eine Spannung. Manchmal kracht das auch richtig, um das mal in diesem Bild zu sagen. Und wie gesagt, werden dann in den Medien Christen allgemein, aber sehr oft auch Freikirchen oder auch sogenannte Evangelikale, was auch immer dieser Begriff irgendwie meint, also der wird so ein bisschen inflationär gebraucht, weil das sind die Bösen, keine Ahnung, was das so bedeutet, aber die werden als ultrakonservativ, als weltfremd, als potenziell gefährlich dargestellt. Und fast immer geht es dann um ethische Werte, ja, Umgang mit Wahrheit und Lüge, Umgang mit Sexualität, mit Identität, mit Abtreibung, mit Sterbehilfe und so weiter und so fort. Und wir haben dann aber gesehen, dass die Spannung nicht erst an den einzelnen Werten aufkommt. Also da ist sie vielleicht sichtbar, sondern sie ist viel, das Thema ist viel, viel größer. Christen sind nicht an sich irgendwie konservativ, weil Christen konservativ sind. Christen sind auch nicht irgendwie zum Beispiel für das Leben generell, weil sie für das Leben generell sind, sondern es gibt einen Grund dafür. Christinnen und Christen sind Menschen, die Jesus zu ihrem Herrn gemacht haben. Jesus ist die oberste Maxime. Ja? Er ist der Herr aller Lebensbereiche, sei es die Arbeit, sei es meine Partnerschaft, sei es meine Familie, Herkunftsfamilie oder die Familie, die ich gegründet habe, sei es mein Umgang mit Zeit, mit Geld, mit meinem Besitz, sei es der Umgang mit meinem Körper, auch da ist Jesus der Herr, sei es der Umgang mit Nachbarn, mit Freunden, mit in den Beziehungsnetzwerken, wo wir leben, in all diesen Lebensbereichen ist Jesus für einen Christen der Herr. So hat Jesus das zumindest angestoßen. Ja, das war seine Idee. Ja. Er ist der Herr über all diese Dinge. Und weil Jesus der Herr ist, versuchen Christen in der Gemeinschaft, zum Beispiel hier im Projekt X oder in anderen Kirchen, immer wieder rauszuspüren, wie leben wir denn jetzt so, wie du das willst, Jesus, in dieser schlimmen Zeit, also in dieser Gesellschaft, die sich so verändert. Wie machen wir das? Dann ist das, was dabei rauskommt, manchmal an manchen Stellen sehr anders, wie das, was die Allgemeinheit eben meint. Ja? Also Christen sind Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen. Sie richten ihre Maßstäbe nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern sie lassen sich von Gott in ihrem Denken, in ihren Maßstäben verändern. Ein neues Denken, sie richten sich neu aus, nämlich nach dem Willen von Jesus. Und die Frage ist dann, und das ist eigentlich jemand, der Christ ist, der sich fragt, Jesus, wie möchtest du, dass ich mich auf der Arbeit verhalte? Dem Chef gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber oder den Kollegen gegenüber. Wie willst du, dass ich meine Ehe, meine Partnerschaft lebe? Wie denkst du, dass ich meine Familie leben soll? Wie siehst du meinen Umgang mit Zeit, mit Geld, mit meinem Besitz? Was denkst du dazu, wie ich mit meinem Körper umgehe? Wie soll ich mit meinen Freunden, Nachbarn, Bekannten, vielleicht gerade den Leuten, die ich nicht mag, umgehen? Und bei diesen Fragen kommen Dinge heraus, die der Gesellschaft und der Kultur, so wie die Menschen normalerweise leben, widersprechen. Denn unsere Kultur, ich habe schon vorher gesagt, entfernt sich immer mehr von den christlichen Werten. Und deswegen entstehen Spannungen. Deswegen erleben Christinnen und Christen immer wieder Druck, dass sie manchmal sogar angefeindet werden. Also manche dieser Dokumentationen sind richtig böse, richtig Anfeindung, ja, genau. Und erlebt man vielleicht auch im privaten Umfeld. Aber die Spannungsfelder sind nicht diese einzelnen Dinge, die dann auf, oh, Christen sind da so und hier so, sondern das Spannungsfeld ist größer. Bei Christen ist Jesus der Herr. Und bei anderen Menschen ist es so, dass sie selber ihre Herren oder er selber sein Herr ist, ja. Und das ist eben anders. Menschen dekonstruieren ihre Werte, ihre Normen, ihre Wahrheiten, bauen sie so zusammen, wie es für sie am besten passt. Und bei Christen ist es so, dass sie sich bei ihren Werten nach Jesus richten. Das ist der Unterschied. Genau. Soweit mal das, worum es ging in den letzten 2 Wochen. Und ich bin mir sicher, weil wir haben bewusst in den 2 Wochen nichts so Konkretes gesagt. Also jetzt, gut, ich habe gerade eben über Umgang auf der Arbeit, mit meiner Familie, Ehepartner, mit meinem Körper, mit Geldzeit und Besitz und so weiter geredet. Aber ich bin mir sicher, dass bei euch Fragen auftauchen, die ihr vielleicht selber nicht beantworten könnt. Und dafür ist jetzt quasi hier das Panel und dafür bitte ich mal den Frank hier vorzukommen. Der bekommt die Fragen von euch und der wird sie mir stellen. Und dann schaue ich mal, also bitte seht es mir nach, ich werde sicherlich nicht alle Fragen in Gänze beantworten können, das ist schon mal von der Zeit so. Und ich weiß auch nicht alles und ich weiß auch nicht alles besser. Vielleicht hast du eine gute Idee und kannst mir nachher sagen, Klaus, dazu habe ich noch eine gute Idee. Bin ich absolut dankbar, weil ich lerne auch ständig dazu. Aber vielleicht kann ich trotzdem an manchen Stellen helfen, Dinge klarer zu kriegen und dann natürlich gerne auch im Anschluss darauf auf mich zukommen und drüber reden. Und es könnte sein, wenn jetzt ganz, ganz viele Leute Fragen stellen, dass deine nicht drankommt, dann stell sie mir doch nachher. Und genau. Und wenn es ganz, 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 ganz persönlich ist, dann schreibt mir eine E-Mail, sagen gleich nochmal den Kontakt und dann treffen wir uns irgendwie in einem privaten Rahmen und dann kannst du mich das auch fragen.
Genau. Genau, ja. Und falls die Frage vielleicht nicht zufriedenstellend beantwortet ist oder zu kurz, dann könnt ihr auch das nutzen. Also weil es kamen schon einige Fragen, also schon von dem her muss man mal sehen, ob wir zu einem kommen. Also wenn ihr nicht gestellt, also wenn ihr eine Frage gestellt habt und wir kamen nicht dazu, dann einfach Klaus danach ansprechen.
Ihr könnt auch selber darüber reden. Also ich bin nicht hier, also ich meine, ich bin nicht der Gottvater, der alles weiß oder so, ja, überhaupt nicht, sondern genau,
doch, sehr gerne schon. Auch. Also wird schon sein. The Godfather of the Project X. Nein, also von dem her ist natürlich, sind die Antworten natürlich auch basierend auf deinen Erfahrungen, so was du glaubst und was dich ausmacht, aber es ist natürlich auch schon, dass du dich selber mit beschäftigt hast. Und als Einstieg einfach mal eine Frage, vielleicht auch für einige, die durch die Segnung heute das erste Mal da sind, vielleicht gar keine Berührung mit einer Kirche wie das Projekt X haben. war so eine allgemeine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freikirche, Landeskirche und, wie war das, evangelische Kirche.
Genau.
Also im Prinzip, was ist so der Unterschied? Vielleicht so mal als Einführung, über was reden wir, wenn du sagst, Christen, Nachfolger Jesu, es gibt da so viele verschiedene Denominationen, aber vielleicht kannst du da eine kurze einfach einen Unterschied, Erklärung geben.
Genau, einfach ganz, ganz kurz. Am Anfang war tatsächlich die Kirche eins, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil die sich an unterschiedlichen Orten getroffen haben. In Rom gab es eine, in Jerusalem gab es eine, in Thessaloniki gab es eine. Also, aber die hatten relativ gute Verbindung miteinander und haben sich auch als wir sind eine Kirche verstanden. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es dann immer wieder Trennungen, wo manche Christen gemeint haben, sie wüssten es besser als die anderen, und dann hat man sich irgendwie getrennt. Also vielleicht war es auch gar nicht so überheblich, sondern einfach, man war unterschiedlicher Meinung und hat sich dann getrennt. Gibt es übrigens auch schon in den Berichten der Bibel, in der Apostelgeschichte, der sogenannten Apostelgeschichte, wo erzählt wird, wie die ersten christlichen Kirchen entstanden sind, hat sich der Paulus, von dem ich eben geredet habe, der das mit der schlimmen Zeit gesagt hat, der hat sich von seinem Mitarbeiter getrennt, weil sie unterschiedliche Meinungen darüber waren, wen sie als Gehilfen sozusagen auf ihre Reise mitnehmen. Und dann haben sich irgendwie, wahrscheinlich hat der eine gesagt, hey, den Markus müssen wir mitnehmen, weil, also so hieß der, weil der irgendwie total hilfreich ist. Und der Paulus hat gesagt, der hat uns mal im Stich gelassen oder so. Genau. Und insofern sind die Christen immer, also die christliche Kirche ist, man könnte es darstellen, wie so ein Baum, der so wächst und dann immer mehr Äste oben und zwei Verzweigungen gebracht hat. Und da kommen jetzt die Freikirchen ins Spiel. Vor ungefähr 150 Jahren haben Menschen gesagt, das, was in der Kirche über den Glauben vermittelt wird, das ist uns an vielen Stellen zu theoretisch und an vielen Stellen auch zu, ich sage jetzt mal, zu offen, zu liberal. Also zum Beispiel gab es Pfarrer, die gesagt haben, der Jesus ist gar nicht auferstanden, gar nicht leibhaftig, sondern nur in unseren Gedanken. Und dann haben manche Christen gesagt, das ist uns jetzt irgendwie zu offen, damit verlieren wir das, was uns wichtig ist. Und haben dann im Prozess einiger Jahre angefangen, und das ging dann damit, als seitdem in Deutschland es ein Vereinsrecht ging, also man eine eigene Vereinigung gründen konnte, haben sie gesagt, jetzt gründen wir eine eigene Kirche als Vereinigung, also als sozusagen öffentlich anerkannte Verein, und haben dann eben im Grunde genommen an diesen paar wenigen Stellen, wo sie anderer Meinung waren, gesagt, das leben wir anders in der Kirche. Aber von Anfang an hat man auch versucht, immer wieder Brücken zu bauen. Ja? Das waren ja oft dann auch private Erlebnisse, also dass einer in seiner Kirche mit seinem Pfarrer das erlebt hat und dann eine Freikirche gegründet hat und vielleicht der Pfarrer im nächsten Ort, der hätte viel besser gepasst oder so. Und Freikirche deswegen, weil es eben nicht die Landeskirche ist, sprich also Freikirchen sammeln zum Beispiel keine Kirchensteuer ein über die Steuereinnahmen, sondern wir bitten einfach um Spenden. Das hat den großen Nachteil, dass man nicht immer die Gewissheit hat, dass das Geld auch reinkommt. Ist bei der evangelischen Kirche und der katholischen mittlerweile, je mehr Mitglieder austreten, auch nicht mehr so. Aber das war früher immer so, das war bei der Freikirche nicht. Den Vorteil hat es aber, dass man mit den Leuten, die dazugehören, einfach miteinander überlegen kann, also als große Familie quasi, wofür setzen wir unser Geld ein? Und das wisst ihr natürlich, die dabei sind und die anderen ahnen das vielleicht, es ist auch ein Stück weit größere Leidenschaft dabei. Also wenn jemand voll mitmacht und hier mitsingt, und dann sagt, hey, deswegen spende ich auch Geld, dass wir hier das Equipment und dass wir unseren Pastor zahlen können und die Miete zahlen können und so weiter. Genau. Und theologisch ist es so, vielleicht nochmal ganz kurz, uns als Projekt X, als Freikirche ist super wichtig, zur katholischen Kirche, zur evangelischen Kirche, zu den orthodoxen Kirchen gute Gemeinschaft zu haben, also gute Brücken zu bauen, im Gespräch zu sein. Ich gehöre zum Arbeitskreis der christlichen Kirchen und darüber hinaus vertrete ich die Freikirchen in Augsburg am runden Tisch der Religionen, der unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin stattfindet. Weil uns bewusst wichtig ist, mit anderen Religionen, auch mit anderen Glaubensgemeinschaften, aber natürlich auch mit anderen christlichen Gemeinschaften, christlichen Kirchen im Gespräch zu sein. Und da sieht man manches anders und man kann sich trotzdem respektieren. Und es ist gut, dass man weiß, dass der andere es anders sieht.
Genau, das führt nämlich zur nächsten Frage, die darauf aufbaut, dass es eben verschiedene Kirchen gibt, auch mit vielleicht verschiedenen moralischen Ansprüchen und Vorstellungen, wie man sein Leben lebt. Mhm. Aber alle beziehen sich auf Jesus Christus als ihren Herrn, gehen wir jetzt von den christlichen Kirchen aus. Und da wäre jetzt die Frage, wie kann man sich gegenseitig respektieren und damit umgehen, ohne sich implizit den Glauben abzusprechen?
Ja. Genau, also das ist die Tragik eigentlich in der Geschichte, dass die Kirche sich gespalten hat und zu so einem Baum mit ganz, ganz vielen Ästen geworden ist, dass man tatsächlich nicht nur inhaltlich anderer Meinung war, sondern sich dann auch teilweise wirklich verteufelt hat. Ja? Ich sehe das richtig und du bist generell falsch. Und ich komme in den Himmel, um es mal ganz plakativ zu sagen, und du kommst in die Hölle. Und die Schwierigkeit war, und wir wissen das, in Augsburg ist da ein großes Beispiel für, deswegen gab es auch Religionskriege. ja, dass quasi die Evangelischen und die Katholischen sich bekriegt haben. Im 30-jährigen Krieg zum Beispiel. Und deswegen gab es auch den Religionsfrieden, weil man irgendwann gemerkt hat, das führt zu überhaupt gar nichts. Wir müssen uns respektieren mit dem, dass wir uns anders den Glauben verstehen. Wir müssen das, ich kann nicht dem anderen irgendwie die Birne einhauen, nur weil er ein anderes Verständnis, was weiß ich, über irgendwelche Einzelheiten hat. Ja? Interessant ist übrigens, dass eigentlich alle Kirchen bei dem Thema Jesus ist der Herr, der Höchste über allem, da sind sich alle einig. Die Frage, wie man das dann umsetzt im Alltag, da gibt es dann unterschiedliche Erkenntnisse. Was ich an der Stelle noch sagen will, ein großes Problem der Dekonstruktion ist, dass wir quasi meinen, wahrscheinlich auch aus der Geschichte, dass so viel Krieg geführt wurde, wir können uns eigentlich nur dann stehen lassen, wenn wir quasi unsere eigene Wahrheit nivellieren. Also was ich damit meine ist, auch am runden Tisch der Religionen ist es manchmal so, dass man sagt, naja, das ist unser Glaube, aber wir glauben ja irgendwie alle dasselbe und ich will hier nicht beanspruchen, dass ich allein die Wahrheit habe. Und bis dahin, dass ein Kollege von einer anderen Kirche, sagt jetzt nicht von welchem, das finde ich schon krass, der gesagt hat, was war Jesus für ein arroganter Schnösel, dass er gemeint hat, er hätte die Wahrheit. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ich glaube, und ich komme gleich noch dazu, ich glaube, dass wir durchaus sagen können, ich glaube, das, was ich glaube, ist richtig und das bedeutet, impliziert, zumindest so war das bis zur Dekonstruktion, das, was du glaubst, ist vermutlich falsch und trotzdem kann ich dich respektieren und kann dich wertschätzen und wir können sogar Freunde sein. Ich finde es ganz schlimm in unserer Gesellschaft, dass man den Eindruck hat, wenn du eine andere politische Meinung hast wie ich, wenn du eine andere religiöse Meinung hast, dann sind wir voll gegeneinander. Und das ist ja das, was wir, diese Spannung, die wir erleben, diese Hass und Hetze im Internet. Ich habe letztens was richtig, richtig Gutes gelesen bei so einem Bericht über die bösen Freikirchen. Ist letztens in der ARD gelaufen, über Fußballer, die, das war eine andere, über eine Freikirche sogar hier in Augsburg, genau. Und da waren so Kommentare unten drunter. Und ich fand das so cool, wie Christen, die komplett anders denken, und es ging da um so eine spannende Frage wie Gender, LGBTQ und so, wie Christen, die ganz anders denken, sich gegenseitig wertgeschätzt haben, gesagt haben, es gibt eben Christen, die sehen das so, und ich sehe das anders. Aber dann gehen halt die einen dahin und die anderen da. Wir müssen uns doch nicht bekämpfen. Und die dann auch geschrieben haben, was sollen hier diese Anfeindungen gegen diese, also dass jemand, der das, sag ich mal, eher offener sieht, sagt, was soll die Anfeindung gegen die Christen, die das konservativer sehen? Das dürfen die doch. Wir sind doch in einer freien Gesellschaft, wo man leben darf, wie wir das möchte. Was soll das? Und das hat mich sehr berührt eigentlich, weil ich gesagt habe, genau, darum geht's. Wir sehen die Dinge anders, aber wir lassen einander stehen. Wir können auch mal heftig diskutieren und dann nehmen wir uns nachher in den Arm und sagen, hier, ich glaube, dass du trotzdem an Jesus glaubst und du bist Christ und vielleicht ist es so unterschiedlich, dass wir unterschiedliche Kirchen brauchen, damit wir uns nicht ständig irgendwie auseinandersetzen müssen. Aber es ist okay.
Wird jetzt weiter persönlich, sag mal, eine Frage war, wie kann ich Gott gerecht werden in einem langjährigen Freundeskreis, der nicht gläubig ist und sich eher über die Kirche lustig macht? Also es basiert ja ein bisschen auf dem, was du gesagt hast, dass manche einfach sagen, wie kannst du sowas glauben, du spinnst ja und so. Also wie kann ich da trotzdem Gott gerecht werden mit meinem Glauben?
Ja, es ist spannende Frage, ne? Das ist wahrscheinlich viele von uns, die sowas erleben. Also erstmal die Menschen lieben, ja. Also wenn es deine Freunde sind, dann geh respektvoll mit ihnen um. Und vielleicht muss man auch manchmal ertragen, es gibt ja auch andere, da gibt es auch jemanden, der irgendwie, I don't know, irgendwie eine komische Sportart macht, die alle irgendwie lächerlich finden und dann, keine Ahnung, dann lacht man drüber. FC Bayern zum Beispiel, genau. Und alle sind irgendwie, I don't know, FCA-Fan. Nein, und dann muss man sich, ja, das wäre ja ein guter Freundeskreis, dass man sich da auch respektiert. Und dann lacht man drüber und dann lacht der halt, der belächelt wird, mit. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, einfach, weil ich gesagt habe, den anderen lieben, einfach auch Gutes tun. Ja, sich nicht in diesen Konflikt reinziehen lassen, sondern auch da, wo es vielleicht spannend wird, keine Ahnung, da hat jemand irgendwie abends mal, weil er auch vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hatte, sich über mich lustig gemacht, über meinen Glauben und am nächsten Morgen braucht er irgendwie dringend Hilfe und ich bin da und helfe ihm. Ja? Also, dass wir für die Menschen sind. Jesus war immer für die Menschen. Und das ist das, was auch überzeugen kann. Dass jemand sagt, oh, wir haben den gestern Nacht echt voll fertig gemacht, der könnte uns den Stinkefinger zeigen, aber nein, der ist morgens dabei und hilft. Und unterstützt uns. Ja? Und den kann ich jederzeit anrufen und der wird da sein. Und ob dann vielleicht die Freunde irgendwann auch zum Nachdenken kommen. Oft ist es ja so, dass Menschen in Lebenskrisen anfangen nachzudenken. Keine Ahnung. Jemand, der immer irgendwie Party und so und immer gut drauf und plötzlich hat er Krebs, Leukämie, irgendwas. Und dann bist du da und begleitest ihn. Das ist nämlich der Punkt, wo oft die Freundeskreise hilflos sind. Überhaupt nicht, was soll ich da machen? Aber wir Christen wissen und glauben, wir glauben an ein Leben nach dem Tod. an eine Auferstehung nach dem Tod. Und dann kann ich auch meinem Freund, der vielleicht gar nicht an Jesus glaubt, begleiten in dieser schweren Zeit. Und vielleicht ist das der Punkt, wo er plötzlich merkt, ich brauche vielleicht diesen Jesus doch. Vielleicht hilft mir das doch, auch wenn ich bis jetzt über den gelacht habe und gedacht habe, den gibt's nicht. Oft ist es ja in so Krisen, dass Menschen zum Nachdenken kommen und merken, das Leben ist größer als nur innerweltlich hier, das, was ich sehen und anfassen kann. Das wäre so mein Rat an der Stelle. Aber ich weiß, es ist herausfordernd und fällt einem nicht immer leicht, gerade wenn man dann irgendwie der Depp ist oder so.
Also eine Frage, da hast du schon zum Teil drauf geantwortet, aber jetzt nochmal als Ergänzung, als Fortführung. Wie kann man dann überhaupt so relevant sein, wenn eben Leute Jesus gar nicht mehr brauchen, weil sie ihr eigener Herr sind? Also ich würde jetzt mit meinen Worten sagen, die gleichgültig dem gegenüber sind. Also im preußischen Königreich hieß es mal, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Mhm. Also welche Ansätze, neben denen, die du jetzt gesagt hast, dass es mal Nächstenliebe weitergibt, gibt es denn, dass wir die gute Nachricht von Jesus verbreiten können, ohne dass es vergeblich ist? Also, in der Welt, die eben das denkt, sie brauchen das nicht.
Genau. Wir haben ja ein Problem bei uns in der Gesellschaft, dass das Ehrenamt immer mehr abnimmt, weil sich Leute sagen, komm, ich sag das mal gut Deutsch, ich reiß mir nicht mehr den Arsch auf für irgendjemanden, ne? Also keiner im Sportverein, ich bin immer der, der tut und die anderen machen gar nichts. Also unsere Regierung sagt, wir haben ein Problem, wir haben zu wenig Ehrenamtliche. Ne? Das heißt, es gibt überall Dinge, wo man anpacken kann. Ich war am Freitagabend bei der Jugendgruppe, wo meine Kinder, meine beiden Großen in der Jugendgruppe sind. Die heißt Get Up und gehört zur Freien Evangelischen Gemeinde Augsburg-Mitte. Wir haben so ein bisschen so eine Kooperation mit denen, dass unsere älteren Jugendlichen dorthin gehen, weil als die quasi ins Alter von Jugendgruppen kamen, waren es nur 3 oder 4 und dann haben wir gesagt, hey, dann geht doch in diese Jugendgruppe. Genau. Und da habe ich einen kurzen Input gehalten und da ging es genau um die Frage, wie können wir das praktisch leben? Und da habe ich ihnen Mut gemacht, es gibt so viele Dinge, wo ihr Gutes tun könnt. Und dann haben wir so zusammengesessen und dann hat einer gesagt, war ziemlich mutig, er meinte, ich weiß gar nicht, ob wir das so tun können, aber da am Oberhauser Bahnhof, da entsteht jetzt gerade irgendwie so ein neues Süchtigentreff, vielleicht können wir da irgendwie helfen. Ja, einfach so eine Idee. Dann könnte man sich bei der Stadt melden, also es wird ja vom Oberhauser Bahnhof, geht das dann in so eine neue Location und so weiter, gibt es da irgendwas, was mir helfen kann? Und dann habe ich auch gesagt, vielleicht ist es tatsächlich einfach nur, sich mal mit diesen Leuten hinzusetzen und zuzuhören. Das ist für jemanden, der Alki ist, ganz krass, dass da jemand kommt und sich Zeit nimmt. Und zwar nicht der Sozialarbeiter, sondern jemand, der das überhaupt nicht tun müsste, zum Beispiel. Oder jemand anders hatte die Idee, wir können doch Müll sammeln. Unsere ganze Stadt ist zugemüllt. Warum nicht? Auch da würden wir das Gute weitergeben für die Menschen. Und das führt dann oft, wenn ich so etwas Gutes tue. Oder ich denke an ein Beispiel von jemandem hier im Projekt X vor vielen, vielen Jahren, der gesagt hat, ich bin zum Altenheim gegangen und habe gefragt, gibt es hier ältere Personen, die überhaupt keine Verwandtschaft mehr haben und die niemanden haben, der sie betreut. Und ich würde gerne so eine Person begleiten. Und das war dann eine Frau hier aus dem Projekt X, die jahrelang diese alte Dame besucht hat, bis sie gestorben ist und dann nachher auch auf der Beerdigung war. Ja, einfach... weil es eine völlig vereinsamte Person war, das könnte auch sowas sein. Da hat jeder auch unterschiedliche Begabungen und ich glaube, das sind Dinge, wo dann auch mal jemand fragt, warum machst du das? Warum bist du jetzt hier bei unserem süchtigen Treff? Du könntest ja was ganz anderes machen. Und dann kann man sagen, weil du mir wichtig bist und weil ich an einen Gott glaube, für den sind wir Menschen alle wichtig. Nicht nur ich, sondern auch du. Deswegen sitze ich hier und verbringe jetzt gerade meine Zeit. Und so würde ich sagen. Und das mit dem über Glauben reden, das ist ein Add-on, das gibt's vielleicht, wenn es dazu kommt. Aber ich muss nicht dem anderen sagen, so, jetzt ich predige dich erstmal an und dann helfe ich dir. Das ist Quatsch, Sondern es muss ja Vertrauen entstehen. Und wenn ich eben schon zum 10. Mal zu dem süchtigen Treff komme und derjenige merkt, wow, der kümmert sich wirklich um mich, dann werden die Fragen vielleicht auch persönlicher, wenn er gerade mal vielleicht nicht so völlig dicht ist, sondern wenn er gerade ansprechbar ist, irgendwie vom Spiegel her so. Und vielleicht ist es so, dass man so jemandem dann helfen kann, dass er zum Beispiel dann irgendwann sagt, okay, ich wag den Schritt aus den Drogen oder aus dem Alkohol raus. Das wäre natürlich total genial. Aber es geht erstmal darum, Gutes zu tun, weil Jesus allen Menschen Gutes getan hat und dass wir das in der Gesellschaft leben. Und ich glaube, dass es einen Unterschied macht. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis. Im Römischen Reich gab es das nicht. Im Moment gibt es noch soziale Arbeit. Es gibt von Staat das organisiert, weil die christlichen Werte so tief in unserer Gesellschaft drin sind. Es gibt Staaten, da gibt es das nicht, auch heute. Da gibt es keine sozialen Gedanken. Da sind einfach Leute, die behindert sind, werden zu Hause, also Kinder, die behindert sind, werden einfach zu Hause eingesperrt. Ja, da gibt es keine Betreuung für die. Und Wenn sich die Werte immer weiter von der christlichen, also die christlichen Werten weiter entfernen, kann es sein, dass wir mal irgendwann in die Situation vom Römischen Reich kommen, dass wir mehr oder weniger die Einzigen sind, vielleicht mit ein paar anderen zusammen, auch vielleicht aus anderen Religionsgemeinschaften, die sich um Menschen kümmern. Zurzeit spürt man das noch nicht so, weil wir eben so stark vom letzten Jahrhundert oder von den letzten zwei Jahrhunderten quasi das in die Gesellschaft integriert haben, dass es Diakonie gibt, dass es die Caritas gibt und so weiter, das ist ja kirchliche Organisation. Je weniger das wird, desto mehr haben wir die Aufgabe, weiter Gutes zu tun.
Du hast jetzt von den Werten gesprochen, die jetzt in der Gesellschaft da sind. Manche Leute sagen, sie glauben dann an Gott oder sind Atheisten und sagen, sie haben ihre eigenen Werte. Und es ist vielleicht gar nicht bewusst, dass es eigentlich auf christlichen Werten basiert vielleicht. Mhm. Wie können wir da eine Stimme sein oder mal darauf hinweisen, hey, dass deine Werte sind eigentlich Jesu Werte? Ja. Also wie kann man das weitergeben, dass eben diese Werte nicht verloren gehen?
Mhm. Genau. Ja, das Verrückte ist ja, wenn man den Außenblick hat, ne? Es gibt zum Beispiel, es gibt ja auch Christen in Thailand oder so. Das ist eine Gesellschaft, die ist überhaupt nicht christlich geprägt. Und da gibt es Professoren in solchen Ländern, die schauen sich hier die westliche Welt an und sagt, seid ihr irgendwie verrückt, weil ihr habt die besten Werte, die es gibt und die seid ihr gerade dabei, über Bord zu werfen. Schaut euch mal unsere Gesellschaft an, was hier bei uns geht. Das heißt, wenn man innen drin ist, sieht man das oft nicht, ne, weil man das irgendwie gar nicht so feststellt. Du hast gefragt, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, da muss man natürlich gut Vertrauen auch zu jemandem haben und wenn man, kann man das auch mal ansprechen, zu sagen, weißt du eigentlich, dass die ganze soziale Arbeit in Deutschland basiert auf christlicher Nächstenliebe. Das haben Christen im Mittelalter irgendwann angefangen. Da ist auch viel schiefgelaufen von der Kirche, will ich überhaupt nicht drüber schweigen. Das muss auch immer wieder genannt werden. Aber es gab viele, viele karitative und wirklich Einrichtungen gesellschaftliche, die entstanden sind aus der christlichen Nächstenliebe heraus. Und diese Werte, den Nächsten zu lieben zum Beispiel, den Feind zu lieben, das ist ja nochmal, ja, das sind Werte, die hätten wir in der Gesellschaft nicht und das kann man dann auch mal sagen, hey, lass uns mal in die Geschichte gucken, lass uns mal ins Römische Reich gucken, was war denn da, was war da so, also zum Beispiel im Römischen Reich, im ersten Jahrhundert, wo die Christen quasi entstanden sind, war es normal, wenn ein Familienvater, also quasi der Hierarch sozusagen, wenn der quasi kein Mädchen als Kind haben wollte, und seine Frau hat ein Kind bekommen, das ein Mädchen war, wurde das einfach auf die Straße geschmissen. Das ist wirklich so gewesen. Und die ersten Christen waren die, die diese Kinder eingesammelt haben und dann kleine Waisenhäuser oder bei sich zu Hause Waisenkinder aufgenommen haben, die eigentlich gar keine Waisen waren, weil die Eltern gelebt haben, aber die man nicht wollte. Ja, das war wie eine Epidemie damals, dass man Kinder, die man nicht wollte, hat man einfach weggeschmissen. Warum? Weil es Wert hatte, also das Leben hatte keinen Wert. Und dann haben die Christen, und das kann man geschichtlich nachweisen, eben diese Werte gebracht, indem sie diese Kinder eingesammelt haben, haben die anderen angefangen nachzudenken. Und es ist so krass, im dritten Jahrhundert, und zwar also da gab es ja einmal den Konstantin. Der Konstantin hat gesagt, jeder darf hier im Römischen Reich glauben, was er möchte. Also gab es sozusagen die gewisse Freiheit. Und sein Nachfolger wollte das wieder zurückdrehen. Und er hat dann gemerkt, das Problem ist, diese christliche Community ist so stark, weil die sich sozial engagieren, weil die das ganze soziale Gefüge unserer Gesellschaft zusammenhalten, weil es waren damals sehr, 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 sehr viele Christen. Und dann hat er den heidnischen Priestern angewiesen, dass die bitte soziale Organisationen gründen sollen, damit sie irgendwie was dagegen setzen können, was aber letztendlich, so ist die Geschichte gelaufen, nicht funktioniert hat. Sein Nachfolger hat das dann wieder umgedreht und hat gesagt, und dann wurde es irgendwann problematisch, weil dann hat man den christlichen Glauben zum Muss gemacht. Und das war auch nicht Sinne von Jesus, ja, dass man es erzwingt. Genau, aber auf diese Geschichte, ne, einfach mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen über Bücher lesen, nicht nur bei Wikipedia nachgucken, da stehen auch manchmal Dinge drin. Unsere Kinder dürfen Wikipedia nicht in der Schule gebrauchen. Merkt ihr was, ja? Also da stehen auch Dinge drin, die man mit Vorsicht genießen muss. Aber dass man sich mal hier bei der Unibibliothek einschließt und da mal ein paar Standardwerke über Geschichtsschreibung liest und so, genau.
Den guten alten Brockhaus rausholen, ja, sozusagen.
Genau, oder auch wissenschaftliche Bücher, ne? Das ist dann natürlich so ein dicker Wälzer für das erste Jahrhundert, aber genau.
Du hast jetzt ein bisschen auch politisch oder halt gesellschaftlich von damals geredet, da passt die nächste Frage ganz gut dazu, politisch, persönlich. Die lese ich einfach mal so vor. Ich tue mich zurzeit sehr schwer mit dem Spannungsfeld zwischen meinen christlichen Werten und der politisch rechten Richtung einer angeblich christlichen Regierungspartei. Grenzen schließen und im europäischen Kontext das Sterben auf dem Mittelmeer zuzulassen, anstatt mit Nächstenliebe die Menschenwürde hochzuhalten und mit offenen Armen das Asylrecht zu verteidigen. Ja. wie kann Gott mir helfen, damit besser umzugehen? Gibt es wahrscheinlich auch innerhalb des christlichen Spektrums verschiedene Ideen, aber wie kann man, also wie kann Gott helfen, damit besser umzugehen, also, und auch die richtigen Entscheidungen aufgrund der
Also ich glaube, die erste Sache, und da sind alle Christen zu aufgerufen, und das ist in allen Kirchen gleich, wir sind dazu aufgerufen, für die Regierenden unseres Landes zu beten. Und das wäre meine erste Frage, tust du das regelmäßig? Und da muss ich auch an meine Nase fassen, tue ich auch nicht regelmäßig. Ich glaube, das würde uns schon mal helfen. Einfach, und dann kann man nicht nur beten und sagen, lass die richtige Entscheidung treffen, sondern dass man sagt, ich finde diese Entscheidung von unserem Ministerpräsident oder von unserem Kanzler grundfalsch, aber ich segne ihn trotzdem, tue ihm Gutes und gib ihm deine Weisheit, dass er vielleicht auch merkt, wo er Fehler macht. Aber wir müssen natürlich auch akzeptieren, dass die politischen Meinungen sehr, sehr weit auseinandergehen können in unserem Land, und da müssen wir trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Ich leide da auch drunter. In meiner Familie, meine Schwiegereltern begleiten gerade geflüchtete Menschen aus der Türkei. Und Türkei gilt als ein sicheres Herkunftsland. Die wissen aber, dass sie in der Community, also in den Dörfern, wo sie aufgewachsen sind, dass da Lebensgefahr droht, weil sie vom muslimischen zum christlichen Glauben übergetreten sind. Und die sollen abgeschoben werden. Und die saßen auch schon im Flieger und so weiter und hatten dann einen psychischen Zusammenbruch und so weiter und so. Und da leiden wir auch drunter, ja. Und das, was wir tun können, ist zum Beispiel ganz praktisch solchen Menschen helfen. Auch wenn man dann manchmal weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie ich helfen soll, einfach da zu sein. Also was machst du, wenn sie abgeschoben werden müssen? Gute Ratschläge geben vielleicht auch suchen, gibt es eine Hilfsorganisation in dem Land, die vielleicht dort dann auch nochmal helfen kann, gerade wenn es um Konversion vom muslimischen zum christlichen Glauben geht. Aber ich sehe das genauso. Ob ich vorher glücklicher war, als wir die Dreierkoalition waren, da gab es dann ganz andere Dinge. Ich habe mich übrigens, weil da fing das mit der Abschiebung schon an, unglaublich geärgert. Ich sage jetzt mal an der Stelle, ich will jetzt hier kein Parteibashing machen. Ich habe mich über die Grünen geärgert, weil die eigentlich damit angetreten sind, für die Flüchtlinge zu sein. Und dann haben sie es nicht hingekriegt, dass dann immer mehr über Abschiebung und so geredet wurde. Ja klar, jede Partei will irgendwie, dass das, was die AfD sozusagen abfischt, ne, an hier, was weiß ich, Remigration, brauchen sie an diesen schrecklichen Begriff. Und dann will man irgendwie gucken, wie kriegt man die Leute wieder zurück. Also schieben wir auch ab. Es ist ein Dilemma. Und ich habe da auch keine Lösung. Ich weiß nur, dass es nicht gut ist. Ich würde sagen, es ist falsch. Es hat mit der Liebe Gottes nichts zu tun. Und warum eine Partei, die ein C vorne hat, so handelt, weiß ich auch nicht. Für Beten und in dem Kontext, wo wir leben, in einem Helferkreis für Flüchtlinge oder so für geflüchtete Personen helfen, das wäre vielleicht das, was ich so sagen würde. Wir haben jetzt keinen eigenen Räum. Ich weiß hier Freikirchen in Augsburg, die zum Beispiel für geflüchtete Menschen Kleiderkammern gemacht haben, also weil sie einfach Räumlichkeiten haben oder die mal ein Treffen machen, alle einmal im Monat für Menschen, die einfach um der Integration zu helfen oder so.
Du hattest auch in deinem Vorwort, also in deiner Einführung erwähnt, dass eben auch du eine Reportage gesehen hast, wo es sich über Evangelikale lustig gemacht hat, also über die Fußballer, die das T-Shirt hochgehalten haben. Da habe ich auch so einen Faktencheck von Tagesschau gesehen. Das ist jetzt da nicht, aber wo ich dann auch gedacht habe, hättet euch auch ein bisschen mehr recherchieren können, was da hinten dran ist, von meinem Gefühl her, weil ich eben mehr wusste davon. Mhm. Aber wie gehen wir damit um, wenn man praktisch seinen eigenen Glauben lächerlich gemacht wird? Du bist Pastor, das ist aber auch eine weitere Frage, wie du mit dieser Lächerlichkeit deines Jobs, sage ich mal, weil die machen sich ja praktisch über deinen Arbeitssinn lustig, wie man damit umgehen kann, dann trotzdem für seine Überzeugungen da klarstehen, weil Leute das, was sie im Fernsehen hören, für bare Münze nehmen. Ja, ja. Also das erlebe ich jetzt, das ist jetzt meine Ergänzung wieder, dass die das gesehen haben und glauben das so. Also und machen sich dann lustig oder sagen, das geht ja gar nicht. Genau. Also wie geht mir jetzt nicht um Fake News oder so, geht praktisch, man hört was, man hat keine Ahnung davon, man macht sich lustig über deinen Job, über deinen Arbeitssinn sozusagen. Ja, ja. Wie gehst du persönlich mit deinem Glauben damit um? Aber wie können wir damit umgehen, wenn sich Leute aufgrund dessen, was die Leute in den Medien sehen, sich über unseren Glauben lustig machen? Ja.
Also sind ja zwei Fragen eigentlich. Genau. Das eine ist erstmal, wie gehe ich generell damit um? Und das fand ich richtig toll, dass man auf Instagram nach diesem Tagesschau-Ding da gesehen hat, dass Freikirchen, die da wirklich gebasht wurden und die da drin vorkamen, wirklich liebevolle Posts für die ARD gemacht haben, ja, mit freundlichen Grüßen für die ARD. Aber damit auch klar waren, was sie glauben. Also zum Beispiel eine Freikirche hat eine Band, die ein Lied geschrieben hat. Vielleicht war das auch schon in der Mache, bevor dieser Bericht rauskam. Aber auf jeden Fall in dem Lied heißt es, wir glauben, dass Jesus gestorben ist, dafür schämen wir uns nicht. Wir glauben, dass er auferstanden ist, dafür schämen wir uns nicht. Wir glauben, dass er heute lebt, dafür schämen wir uns nicht. Wir glauben, dass er wiederkommen wird und uns retten wird, dafür schämen wir uns nicht. Also fröhlich diesen Glauben leben und das eben mit so einem netten Vermerk mit freundlichen Grüßen an die ARD quasi sagen, nee, das ist da, stimmt schon. Manche Dinge, die wir glauben, sind schon irgendwie abgefahren. Ja? Wie, Jesus lebt heute und sitzt jetzt hier oder was? Natürlich jemand, der nicht von Gott ausgeht, der nicht einmal irgendwie eine höhere Energie oder höhere Macht irgendwie kennt, für den ist das natürlich völlig abgefahren. Ja? Aber wir können das fröhlich leben und nicht in diese Konfrontation gehen. Die hätten auch ganz, ganz böse Posts machen können. Haben sie aber nicht. Also ich habe bis jetzt nur gute Sachen gesehen, also größere Sachen. Ich habe natürlich nicht alles gesehen. Das ist eine. Das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel im Freundeskreis, ne, dann, oh, du bist schon in der Freikirche, ich habe da was gesehen und so. Da würde ich erstmal sagen, und das sagt die ARD ja auch immer, Faktencheck, ja. Lass uns doch erstmal checken, was es denn davon wirklich war. Und das sind so viele Behauptungen, die entweder nur Halbwahrheiten sind oder die schlecht recherchiert sind oder wo man, und es gibt ja wie überall auch extreme Gruppen. Und das, was diese extremen Gruppen machen, wird dann über alle drüber, ja. Was weiß ich? Es gibt vielleicht einen christlichen Fußballer, der wirklich komische Sachen postet. Und dann sind alle christlichen Fußballer, die sich bekennen, irgendwie solche gefährlichen Menschen. Das finde ich unfair, ja. Das ist echt unfair. Und das kann man dann auch mal sagen. Und eben, ich glaube, was das beste Zeugnis, was wir haben, also ist, dass wir einfach, dass man dann sagt, du, schau dir doch mal unsere Freikirche an. Und ich glaube, da wirst du was ganz anderes erleben. Schau doch mal. Und vielleicht gibt es wirklich komische Spuk, über die müssen wir ja gar nicht reden. Hier, wir kennen uns und ich gehe in eine Freikirche und ich kann dir dann auch gleich irgendwie Kontakt zu unseren beiden Pastoren herstellen, dann kannst du die alles fragen und so. Und ich glaube, genau, also ich habe ja zum Beispiel ganz toll die letzten Tage eine Feministin kennengelernt, die auf dem Deutschen Präventionstag hier in Augsburg war, wo ich auch einen Stand hatte. Das heißt, mit ihr zusammen habe ich einen Stand gemacht. Und es ist interessant, was die für positive Erlebnisse mit Freikirchen gemacht hat. Und deswegen findet die diese Berichte irgendwie komisch, weil die so gute Erlebnisse gemacht hat. Ja? Die ist mal eingeladen worden, weil nämlich ihre Cousine irgendwie in so einer Freikirche ist. Sie soll auch mal auf so ein Weekend, so ein Retreat gehen irgendwie so. Und genau. Und da haben die Leute, hat sie gesagt, und da haben die sich dann zusammengesetzt und gegenseitig sich bekannt, was sie falsch gemacht haben, ihre Sünden. Und ich fand das total, aber es hat gut getan, das abzugeben irgendwie. Das war, ne, so, und die hat das ganz, ganz positiv erlebt und das fand ich ein richtig starkes Zeichen, wo ich gesagt habe, das können wir tun. Wenn unsere Gemeinde quasi einladend ist und wir wirklich sagen, jeder Mensch ist bei uns willkommen, egal wo du herkommst, egal welcher Hintergrund du hast, und wenn das auch wirklich gelebt wird und Menschen kommen und sich hier wohlfühlen, kamen mal Leute, die hergekommen sind, haben gesagt, wir sind hier reingekommen beim, also nicht im Garten, sondern da drin, ne? Und es war, als wenn wir nach Hause kommen. Das wünschte ich mir so, dass eine Atmosphäre ist, die so einladend ist. Genau, und das wird dann immer noch so sein, dass manch einer sagt, ich finde es richtig cool, was ihr macht, aber für mich ist das nichts. Okay, hat diese Feministin da auch gesagt. Gesagt, für mich irgendwie nicht, aber ich habe da eine Freundin, wenn die merkt, dass ich irgendwie eine schwierige Situation habe, die ruft mich an und sagt, darf ich für dich beten? Und das tut mir so gut, wenn die betet. Also, und vielleicht eines Tages sagt sie selber, vielleicht brauche ich den Glauben doch. I don't know.
Also die Hoffnung nicht aufgeben sozusagen.
Genau.
Genau. Vielleicht jetzt als Abschluss noch eine Frage, weil wir sind schon weit fortschritten. Wenn deine Frage nicht dabei war, dann gerne nach der Church Son of Klaus zukommen und ihn nochmal drauf ansprechen.
Oder den Frank fragen, warum er sie nicht gestellt hat.
Das geht natürlich auch. Ob ich es verrate, weiß ich nicht. Nein, Quark. Aber die Frage ist ja eher so auch die Zusammenhang nochmal Glaube, Kultur. Was gibt mir denn der Glaube, was mir die Kultur nicht geben kann? Mhm. Also was habe ich davon, an Christus, an Jesus zu glauben, wenn die Kultur ja vielleicht mir genügen könnte?
Genau.
Oder genügt sie überhaupt? Das wäre so die Frage.
Ja, ja. Also, was wir jetzt überhaupt nicht erwähnt haben in der Beschreibung unserer Kultur, ist ja die ganze Digitalisierung. Also die das ja alles komplett verstärkt. Und was ja dazu führt, dass jeder so einen Drang nach Selbstdarstellung verspürt. Je jünger, desto mehr. Ja? Sich immer per Instagram, per TikTok, immer irgendwie aktuell dabei sein. Und das Problem dabei ist ja, dass ich quasi den anderen brauche, damit dass er mir sozusagen spiegelt, du bist wichtig, ich habe dich gesehen, ja, du machst einen Unterschied und so. Und die Schwierigkeit ist aber, wenn du das nicht bekommst. Du machst Post und alle und niemand liked es, ja? Und dann, gerade Teenager, die tun sich ja schwer, deswegen diskutiert man ja, ab welchem Alter sollte man eigentlich Social Media zulassen, das ist ja zurzeit eine große Diskussion, weil das macht sie krank, weil sie diesen Feedback, das sie eigentlich gerne haben möchten, dass jemand sie liebt, dass jemand sie wahrnimmt, dass jemand da ist, dass sie den nicht bekommen. Und ich glaube, dass an der Stelle der Glaube ein riesengroßer Unterschied ist. Ich habe mit unseren Teenagern am Freitag drüber geredet, habe ich gefragt, wann hast du das letzte Mal gebetet? hey Mann, da ist jemand, mit dem kannst du reden, selbst wenn deine Freunde auf Insta dich nicht liken und es nichts mehr kommt und ne, so. Und für uns Erwachsene ganz genauso. Es ist einer da in den größten Schwierigkeiten, aber auch in den größten fröhlichen Momenten, mit dem wir reden können und der uns zuhört. Und der es gut meint, ja. Das ist ein riesen Unterschied. Ich schaue manchmal nachts an den Sternenhimmel und zwar, weil es so gigantisch groß ist, ja. Ich sehe dann manchmal auch die Satelliten, denke mir, das sind wir Menschen, aber dahinter die Sterne so. Und ich denke mir dann manchmal, was wäre, wenn ich nicht an Gott glauben würde, würde ich, glaube ich, verzweifeln, in den Sternenhimmel zu sehen, weil ich mir so mutterseelenallein verlassen in diesem großen Universum vorkommen würde und denken würde, wer bin ich überhaupt? Das spielt ja alles keine Rolle bei dem großen Universum. Aber für mich als Christ, wenn ich das anschaue, sage ich, ich kenne den Gott und der hat mich lieb, der diese Sterne da ans Himmelszelt gesetzt hat. Der das versteht, wie das geht, dass unsere Milchstraße nur ein ganz, ganz kleiner Teil der riesengroßen Universums ist. Und dieser Gott ist so sehr an mir interessiert, dass er ein Mensch wurde, dass er spüren und fühlen kann, wie es ist, als Mensch mit seinen Begrenztheiten zu leben. Ein Gott, der auf diese Welt gekommen ist, um mir zu sagen, wie ich mit Konflikten, mit Streit, mit Hass umgehen kann, wie ich Liebe entgegensetzen kann, wie ich mich versöhnen kann, wie ich die Hand reichen kann. Ja? So wichtig bin ich für Gott, dass er gekommen ist, um uns das zu zeigen, dass er es möglich gemacht hat, dass wir heute Texte in der Hand halten, die 2000 Jahre und älter sind, die uns motivieren, mit anderen im guten Austausch zu sein, anderen liebevoll, also die Nächstenliebe weiterzugeben, unseren Feind zu lieben. Deswegen schaue ich immer wieder in den Himmel in der Nacht und sage mir, Gott, was bist du? Wie krass ist das, dass du mit mir was zu tun haben willst? Und das baut mich auf. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn ich da hinschauen würde und denken würde, oh Mann, ich bin ein Nichts. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt nur ein, wenn das deine Frage ist, kannst du gerne nochmal kommen und wir können weiterreden. Aber ich glaube, das ist ein riesen Unterschied in einer Kultur, wo Gott keine Rolle spielt und einer Kultur, wo ich, das meine Kultur ist, wo Gott der ist, der alles zusammenhält, der mich liebt, wo ich aber auch weiß, der hat alles in der Hand. Ich muss nicht verzweifeln, wenn es total daneben geht. Ja? Christen in der Ukraine, aber auch in Russland, die wirklich an Jesus glauben, für die ist es eine Hoffnung, dass es diesen Gott gibt. Es gibt Christen in Russland und der Ukraine, die jetzt schon Brücken bauen, die Kontakte halten, weil sie sagen, nein, wir haben einen Gott, der uns liebt, der uns zusammenhält, in diesem Konflikt, wo sich die Mächtigen irgendwie, und wir müssen das auch gar nicht erklären und auch gar nicht sagen, du bist richtig und falsch, sondern wir haben die Liebe von Jesus und den Menschen vor Ort, die jetzt leiden, die Angehörige verloren haben, die ihr Haus verloren haben, denen geben wir jetzt die Liebe Gottes weiter. Und das ist ein Zeugnis. Also das berührt Menschen und das überzeugt sie auch. Hey, wenn du das lebst, weil Jesus dir das gesagt hat oder weil du an Jesus glaubst, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass uns das gelingt. Und vielleicht fällt uns das in dieser Wohlstandsgesellschaft so schwer, weil wir den Eindruck hatten, alle Probleme lassen sich entweder vom Gesetzgeber her oder von den Versicherungen her oder von irgendwas. Ich brauche Gott eigentlich gar nicht, weil es lässt sich alles regeln so. Ja? Und ich glaube, das ist eine Lüge. Die spüren wir aber zurzeit nicht so sehr, weil wir halt einfach so gut gebettet und uns geht's so super, ja. Geh mal irgendwie in ein armes Land hier, keine Ahnung, Kenia, wo es gerade Aufstände gibt, geh mal dahin. Da gibt es keine Versicherung. Und interessant, vielleicht so als abschließender Gedanke, es gibt ein Ehepaar, die haben auch Bücher geschrieben, ein Schriftsteller-Ehepaar, die nach Südafrika gezogen sind, vor vielen, vielen Jahren, weil sie in diesem Wohlstand gesagt haben, das kotzt uns so an hier, dieses ist immer halt so. Und dann sind sie da quasi ins Nichts gezogen. Und mussten mit ihrem Bücherschreiben irgendwie Geld verdienen. Und dann haben sie irgendwann verstanden, hey, wenn in Südafrika jemand krank wird, der kann nicht zum Arzt gehen, der betet erstmal. Der betet erstmal, weil er hat keine andere Chance, weil er ist so arm, da gibt es keinen Arzt, zu dem er gehen kann. Ja? Und dann haben sie verstanden, oh. Und die haben dann auch gesagt, dieses Nichts-Haben, dieses auf uns selbst gestellt werden, hat uns plötzlich gezeigt, wir brauchen einen Gott. Und dann sind sie dort in eine Kirche gegangen, haben dort zum Glauben an Jesus gefunden und haben einen riesen Unterschied machen können, weil sie plötzlich verstanden hat, dafür leben wir, für diesen Gott. Krass, aber die mussten erst sozusagen das Nichts erleben oder sich da quasi in diese arme Gesellschaft hineingeben, wo sie dann auch geholfen haben, weil sie es natürlich als Schriftsteller ganz gute Bücher verkauft haben und dann konnten sie auch Leuten helfen damit. Genau, aber das ist vielleicht so ein Anfang von einer Antwort, weil es ja eine viel größere Frage eigentlich auch ist, die uns jeden Tag wieder beschäftigt, ne?
Genau. Okay. Dann vielen Dank, Klaus, für deine Gedanken, Eindrücke, Einsichten.
Sehr gerne.
Und wenn ihr noch Fragen habt oder noch weiteres habt, dann kommt gerne auf ihn zu oder auch in der nächsten Church Zone. In einer Woche ist es wieder soweit, falls ihr heute gehen müsst. Aber auf jeden Fall, wir sind hier und sind bereit, auch darauf einzugehen. Und das Lied, was jetzt kommt, die Band kann schon mal nach vorne kommen, passt auch ganz gut zu den letzten Worten. What an awesome God. Also was für einen großartigen Gott haben wir. Und das wollen wir zusammen am Abschluss singen, bis ich dann nochmal zu euch komme. Singt schön mit, liegt auf den Liedblättern.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.